Session Subraba. Subraba Session ist die Direktorin des Gurukula Botanical Sanctuary, des botanischen Schutzgebietes Gurukula im Manantavadi Vayanad Distrikt. Sie konzentriert sich auf Waldpflanzen im südindischen Regenwald. Das ist ein ganz besonderes Gebiet, wo sie sich auf den Schutz dieser Pflanzen konzentriert. Auch sie hat eine Reihe von Preisen erhalten, ganz besonders den Top Conservation Award des Vereinigten Königreiches. Und in ihrer Präsentation möchte sie ein bisschen einen Spaziergang in die Wildnis mit uns machen, möchte die biologische Vielfalt innen und außen darstellen. Bitte sehr schön.
Thank you, Benny.
Ja, vielen Dank, Benny und Sidam, dass Sie mich hier eingeladen haben. Vielen Dank auch dem Waldfonds, der mir mit den Daten geholfen hat, der mich hier mit einem Bett versorgt hat, dass ich viel Zeit hatte, über diese Konferenz nachzudenken, meinen Vortrag vorzubereiten. Und ich bin jetzt hier aufgrund der Unterstützung des Waldfonds, der mir geholfen hat bei der Reise. Ich arbeite und ich lebe in einem Schutzgebiet für Pflanzen in Südindien, die im Tropenwald von der Ausrottung bedroht sind. Wir versuchen, die Gesundheit wieder zurückzubringen in diese Pflanzenpopulation und möchten ein Ökosystem aufbauen, wo die kombinierten Effekte der Industrialisierung, der Landwirtschaft, der verschiedenen nachhaltigen und nicht nachhaltigen Aktivitäten gleich zusammengebracht werden, um den Schutz zu gewähren. Wir arbeiten mit Menschen örtlich und regional in einer sogenannten Schule im Wald. Das ist eine naturbasierte Pädagogik, die wir über 2 Jahrzehnte entwickelt haben. Wir haben außerdem eine kleine Waldfarm, um uns selbst zu ernähren, und eine kleine Gemeinschaft, die sich um das Land, die Tiere und die Pflanzen kümmert. Meine Rolle ist es, 20 Minuten lang ein bisschen die Aufmerksamkeit auf das Leben dieser wilden Species zu gestalten. Die Pflanzen, Tiere und Pilze, die die Biosphäre gestalten, wo wir mehr und mehr Menschen immer weniger Kontakt mit haben. Und ich glaube, dass dieses sich Entfremden ganz besonders schwerwiegende Folgen hat. Ich glaube, dass die Menschheit sich dadurch dramatisch verändert. Und für einen großen Anteil der Menschen, die heute leben, sind die Weltansichten sowie die Gefühle und die Gedanken im täglichen Leben sowie auch der Körper und die Sinne, unsere Zelle und unsere Biologie sehr wenig nur mit dem verbunden, was wir auf diesem Planeten teilen, obwohl unsere Spezies sich in sogenannter Heiterkeit mit anderen Lebewesen dieses Wildlebens über Millionen von Jahren entwickelt haben. Natürlich gibt es Gruppen unter uns, wie zum Beispiel wir hier, die wir hier versammelt sind, die darum besorgt sind und versuchen, alles dieses wieder in die wilde Matrix einzubringen. Wir haben natürlich Technologien entwickelt, die jetzt uns bedrohen oder uns sozusagen engineeren werden. Wir haben versucht, diese fantastische Vielfalt zu erhalten. Wir haben fantastische Schönheit, intelligent und auch unseren Verstand, den Menschenverstand genutzt, um diese Pflanzen über die letzten 10.000 Jahre zu entdecken, und wir haben vieles in diesem ökonomischen System geopfert. Wir möchten aber diese Macht der Kreation, die gemeinsame Aktion der Millionen von Spezies und die Stärke dieses Lebens noch einmal in Erinnerung bringen. Denn wenn wir dieses Desaster abwenden können, unsere wirklichen Alliierten in diesen schwierigen Zeiten, in diesem Spektrum der Biota sind vorhanden. Wir müssen ihnen in die Augen schauen. Wir müssen ihre Existenz ehren und ihre tägliche Arbeit. Sie müssen anerkennen, dass diese Spezies uns Wasser, Luft, Nahrung, Medizin, Parfums, Holz, Honig und Gesundheit und Schönheit geben. Wir müssen uns anschauen, wie groß diese Mehrheit ist und wie lange sie vorhanden waren, um wirklich unsere Stärke und unsere Planung und Strategien zu beeinflussen. Aber wie kann es sein, diese größere Mehrheit darzustellen? Wie ist es, wenn man in Gemeinschaft mit diesem Biota lebt? Und wie viele von uns sind tatsächlich Alliierte dieser Biota? Wie viele von uns bringen diese Organismen in unsere Sphären? Und wie viele erlauben diesen Biota auf uns einen Einfluss zu haben? Wo ist dieser Austausch und was bedeutet das alles? Um alles dies zu erkunden, braucht man keine neue Sprache, denn die Sprache hängt mit der Welt zusammen, in der wir leben, mit den Dingen, die uns umgeben, mit den Objekten, mit denen wir eine Beziehung aufbauen und die wir deswegen in Erinnerung bringen müssen. Die Dinge, mit denen wir, über die wir nachdenken, mit denen wir kommunizieren, haben ein Eigenleben in gewissen Sphären, nicht in anderen. Die Sprache ist in der Welt verankert und ist deswegen Teil dieser Matrix des Lebens. Das heißt, die Sprache, Gedanken, die Weltansichten, Konzepte, alles dieses muss unsere Aktionen informieren. Ich habe damit begonnen, den Ball ins Rollen zu bringen, indem ich meine Erfahrungen über diese Wildnis ausgetauscht habe mit anderen. Ich möchte einige Schritte hinausgehen in die Zeit und in den Raum und ich möchte ein Königreich betreten, das seit Hunderten von Millionen von Jahren bestand, den tropischen Regenwald. Ich hoffe, Sie verzeihen mir, wenn meine Beispiele und Metaphern aus dieser Geschichte, aus diesem Stock stammen. Es ist eine Metapher für das gute Leben. Ausgeglichen und gesund, wo ich vieles gelernt habe, viele Möglichkeiten gesehen habe. Sie sehen, dass wie natürlich auch eine Stadt ein Zentrum der Aktivitäten sein kann. Auch das kann ein farbiges und sehr lebendiges Leben darstellen. Aber es hat verschiedene und andere Prinzipien und die möchte ich erklären. Sie sehen, dass der Regenwald einfach da ist und Sie sind einfach da. Sie sind einfach ein Teil in ihm, mit zig anderen verbunden. Der Regenwald bedroht sie nicht und verspricht auch nichts und versucht nicht, sie zu bedrohen, sodass sie sich entspannen können. Alle Verteidigungsaktivitäten sind kurz aktiviert und nur dann, wenn es notwendig ist. Die Schlangen sind gute Lehrer, aber auch Elefanten und Blutegel. Und die meiste Zeit über hat der Wald einen beruhigenden Effekt auf ihr gesamtes System und geht über alles hinaus, was sie sonst betrifft, die Arbeit der Blätter, Wolken, alle Dinge, die wachsen und die absterben. Es ist eine Art Etikette unter all diesen Kreaturen, die sie lernen, wenn sie sich eine Weile mit ihnen befassen und dort leben. Einmal ist es das Prinzip des Bewusstseins. Das ist relativ einfach. Alles ist sich sehr bewusst, dass es da ist und alles funktioniert auch so, als ob alle anderen Dinge sich dieses Bewusstseins bewusst wären. Es ist nicht die kleinste Nacktschnecke irgendwie ohne dieses Bewusstsein. Also, die Dinge sind nicht gleich, aber sie sind alle trotzdem gleichberechtigt. Sie möchten vielleicht etwas töten, aber sie wollen nicht hassen und sie wollen auch nichts nutzlos zerstören. Es gibt keine Erwartungen an den Wald oder keine persönlichen Erwartungen. Sie können vielleicht jeden Moment sterben. Sie können auch sehr direkt lernen. Sie lernen sich dessen bewusst zu sein, dass es eventuell auch Furcht oder Einstellungen gibt, die sie bedrohen könnten, aber sie werden auch dankbar. Und sie entwickeln ein Gefühl für Dinge, für sich selbst, für andere, ohne dadurch einfach sentimental zu werden. Das heißt, sie beginnen, sich selbst anzupassen an dieses Bewusstsein, nicht mit einem Projekt oder einem anderen, einem Besitz oder einem anderen, einer Person oder einer anderen Person oder einem Glauben an irgendetwas. Es geht nicht im Leben um Projekte, Missionen oder Pläne, es geht um Beziehungen und Bewusstsein und multitudinale Seinsformen, die diese zahllosen Welten beleben. Das Spannende daran ist, dass sie eben diese notwendigen Partnerschaften sowieso mitbringen. Sie können das zum Beispiel in einer Partnerschaft mit einem Baum finden oder mit einem Frosch oder mit einem Käfer. Sie stellen vielleicht fest, dass es zahllose Pflanzen gibt, die ihre besten Alliierten sind. Sie treten vielleicht auf Dreck, aber sie wissen, was für Möglichkeiten und Fähigkeiten diese Erde hatte. Sie sehen da, dass sie die verschiedenen Elemente einfach zusammennehmen und brauchen und dass sie sie benötigen. Ich kann diese Verwirrung über diese Worte jetzt vielleicht ein bisschen minimieren und nochmal zurückkommen auf das Eigentliche, was ich sagen wollte. Die Absicht war, dass wir über die Vielfalt innen und außen sprechen, indem wir in die Wildnis gehen. Aber ich bin ein bisschen abgeleitet worden von einem Hauch dieser verschiedenen Outback-Regionen, der individuellen und kollektiven menschlichen Geisteshaltungen. Es geht um eine Schattenzone zwischen Wildnis und Intellekt, zwischen Herz und Kopf, zwischen persönlichem und unpersönlichem, zwischen verschiedenen menschlichen Körpern, die ihre eigene Sensitivität haben und die umgeben sind von einer Welt, die verschiedene Spuren von Hoffnung immer noch bewahrt. Für die Flüsse, für die Wälder, für uns selbst. Ich glaube, dass das unsere gemeinsame Weisheit, unser Erbe ist. Die Weisen und Schamanen der Welt weltweit haben dies immer und immer wieder ausgedrückt. Sie drängen sie richtig, den Wald zu betreten, die Berge, die Wüsten, um die fundamentalen Bedingungen zu lernen, die unserem Leben zugrunde leben und diese neu zu lernen. Sie fordern sie dringend auf, in diese Wildnis zu gehen. Und jetzt, am Beginn dieses Millenniums, ist das eben notwendiger als je zuvor. Und ein paar wichtige Dinge können wir dabei aus erster Hand erleben. Wie, das Wie. Wir haben in unserem Geist eine tiefe Verbindung zu dieser Wildnis, die aus der Wildnis stammt, obwohl diese wilden Spezies jetzt in Gefahr sind, ist dieser wilde Geist, der immer noch stark ist, immer noch ein Teil dieser Dämmerlichtzone und unseres Bewusstseins, wie die großen Katzen in unserem Wald. Ich möchte es anders ausdrücken, wie die Spur eines Tigers in einem wilden, gebirgigen Land mich immer wieder mit einem einzigen spezifischen Tiger zusammenbringen und seiner einzigartigen Existenz, so wie alle Tiger, die immer gelebt haben und immer noch leben, in meinem Leben so direkt vor mir stehen und so klar anhand der anderen Menschen, der reichen Leben, die wir leben, andere Geschichten, andere Geisteshaltungen, andere Verständnisse, andere Menschen, die in den Wäldern und in den Bergen leben. Diese Einheiten wie Wasser und Stein und Wind und Erde und Himmel und Sterne, alles dieses ist die fundamentale Wahrheit der lebenden Welt, einer Biosphäre. Alles dies ist miteinander verbunden und wird es immer sein. Wenn ich dann die Krux unserer Besorgnis und unserer erzieherischen Arbeit in unserem Pflanzenschutzraum anschaue, dann stelle ich zwei Dinge fest. Es ist wichtig, dass diese Schönheit in der Schöpfung sich entwickelt und im Leben eines Menschen eine aktive Rolle übernimmt. Und dann müssen wir die wesentliche Sicherheit und ökologische Sicherheit zusammen erkennen und entwickeln, um festzustellen, dass das Erste ohne das Zweite nicht möglich ist und dass dieses ein Weg wäre, um kollektiv unterzugehen. Die Tausenden von Menschen, die auf unserem Planeten ständig tätig sind, egal wo sie leben, die verschiedenen städtischen oder auf dem Land lebenden Menschen, die Stämme, die verschiedenen Berufssparten wie die Naturforscher, Botaniker, Farmer, die in diese wilde Welt anders eintreten. Jeder kann als ein Bündel von Energie, von warmer Energie gesehen werden, die die Früchte ihrer besonderen Landschaft sehen, die eine komplexe Antwort haben als ein empfindendes Wesen. Und eine der wichtigsten Erfahrungen, Lernerfahrungen war, dass diese Verschiedenheit der Geiste, Körper, der Weltansichten, der verschiedenen Fähigkeiten, Kreativitäten, Gedanken und Fragen in Gefahr sind zu verschwinden, genauso wie unsere Landschaften dem Erdboden gleichgemacht werden sollen. Aber es gibt auch noch komplexere Themen. Wir begannen mit der Absicht, Individuen und kleine Gruppen in den Wald zu bringen, um ihr Bewusstsein im Hinblick auf diese Umwelt zu schärfen. Wir haben uns stattdessen in einer Situation wiedergefunden, wo wir die verschiedenen Arten und Abstufungen, in denen die Verfremdung bereits stattgefunden hat, herauszufinden und wie viele Dinge dazu geführt haben, dass schlechte Gesundheit, Umweltverschlechterungen, Angst und obsessives Verbraucherverhalten bereits eine wichtige Rolle übernommen haben. Und ob es eben Volksstämme, ländliche oder städtische Bevölkerungen sind, jeder ist auf dem Weg dieser Verfremdung. Und eine globale Krankheit breitet sich aus wie ein Feuer im Wald, entsteht in den verschiedenen Communities und in verschiedener Art und Weise. Das heißt, auf der einen Seite versuchen wir, diese hochgefährdeten Pflanzen zu bewahren und ihr Überleben zu garantieren und gleichzeitig besorgen wir uns um die Menschen. Aber ich habe auch diese Verfremdung auf andere Art und Weise stattgefunden. Eine der Punkte, die ich bei Kindern beobachtet habe, ist, dass sie daherkommen, um über die Dinge zu sprechen. Ein bisschen zu sprechen ist ein Indikator dessen, um was man sich besorgt und woher man kommt, die Landschaft, in der man lebt. Vieles wird wirklich in unserer Sprache reflektiert, die Art und Weise, wie wir miteinander darüber sprechen und wie wir als städtische Bevölkerung komplett von den Massenmedien getrieben sind, wo es um Sportpersönlichkeiten, Gadgets oder Spiele geht. Aber über die Naturgeschichte zu sprechen, ist immer noch ein Teil dessen, was Spezialisten in den Wissenschaften oder sogenannte primitive Menschen tun. Es ist nicht etwas, was wir alle tun, so wie es lange war. Das ist die grundlegende Wissensbasis für alle Mitglieder unserer Spezies, die sich entwickelt hat. Aber worüber sprechen wir, wenn wir zusammenkommen und was bedeutet das dann? Es sieht so aus, dass es unsere Erfahrungen als Kinder sind und die Welten, in denen wir in unserer Kindheit und Jugend gelebt haben, dass dies alles den Weg bereitet für unsere Gehirnregister und wie wir die Dinge verarbeiten. Das kann also die verschiedenen Intelligenzen entweder schwächen oder stärken. Das können verbale Musikerfahrungen, kinästhetische im Raum, im sozialen oder emotionalen Bereich, auf verschiedene Art und Weise. Diese Erfahrung hängt mit dem Lernverfahren und dem Gedächtnis zusammen. Sie gestaltet unsere Sprache und die allgemeine Redeweise. Es kann eben auch unsere Aktionen oder Weltansichten in den einzelnen Gemeinschaften bilden. Das heißt, Bildung, der Naturplatz in unserer frühen Entwicklung, die Natur unserer Community, die Menschen, mit denen wir in Kontakt kommen, der Zugriff auf Technologie, alles dies hat einen Einfluss auf das, was wir tun, was wir im großen Wert halten und was uns wichtig ist. Das heißt, wir nehmen das auf, wie wir etwas essen, unserer Welt und in der wir leben. Und dann kommt etwas heraus, was wir dieser Welt geben und wie wir es geben. Wir müssen die zweifache Frage stellen, wie bildet die Natur uns aus und welche Form der Entwicklung hat Technologie auf uns? Welche Gedanken kommen daraus? Welche Gefühle? Welche Musik? Welche Kultur? Welche Möglichkeiten und welche Vorstellungskräfte? Was ist mit einem Kind aus dem Schwarzwald? Was braucht es physisch und emotional, um jeden Tag zurechtzukommen? Was braucht ein Kind, was im tropischen Regenwald aufwächst? Was ist notwendig für ein Eskimo-Kind? Und welche Sorgen und Fürchte und Ängste haben alle diese Kinder? Was macht sie freudig? Wenn wir uns die Homogenisierung der menschlichen Gesellschaften angucken, über Kolonialisierung, Neoimperialismus, Massenerziehung, Massenmedien, Verstädterung und Globalisierung, das Internet, iPods, Mobiltelefone und jetzt die GVOs, müssen wir uns diese Frage stellen, welche Art von Mensch wird da herausgebildet? Was verlieren wir in diesem großen Drängen nach vorne und was gewinnen wir? Was ist der kleine Footprint für jede Art von Vertrag, den wir für eine neue Technologie unterschreiben? Und wie können wir dann Abhilfe schaffen bei den Schäden, die entstehen? Ich glaube, ich muss einmal auf die Bewusstseinsfindung zurückkommen, denn es ist der Knotenpunkt in meinem Vortrag über die Vielfalt. Etwas, was man lernt, wenn man mit diesen lebenden Dingen zusammen ist, ist eben die Art und Weise und die Stufe, bis zu der man eben bewusst ist. Und wir müssen uns dieses kollektive Feld des Bewusstseins anschauen, dass die Organismen in verschiedener Art funktionieren. Die Menschen, die in natürlichen Bereichen aufwachsen, haben eine große Bewusstsein und sind sich dessen bewusst, was dort passiert. Aber sie sterben fast aus. Ich würde sagen, wir müssen feststellen, dass diese lebenden Einheiten Teil des Paktes des Lebens sind. Und dass sie natürlich das Leben anderer auch garantieren. Wie viele Menschen von uns haben tatsächlich von Auge zu Auge Kontakt mit anderen Spezies? Unsere erstaunten Augen, die sich entwickelt haben mit dem Leben und werden jetzt reguliert durch die Vibrationen auf einem Computerbildschirm. Wenn wir den Horizont abstreifen mit unserem Auge, dann sehen wir da die Lichter der Werbungen. Wir sehen Worte und Videos. Wir sehen, was in den Augen von Tigern, Schlangen und Affen reflektiert wird. Und sogar Pflanzen, wo wir jetzt sehen, dass wir nur im Auge des anderen reflektiert werden. Dieses Teil der menschlichen Evolution ist etwas, auf das wir stolz sind. Das ist der Ruhm, in den wir glauben. Also was ist dieses wahre Wunder der Kreation, der Schöpfung, der menschliche Körper, der menschliche Geist, die menschliche Sensibilität, diese fantastische, erfreuliche Vielfalt und Einheit unserer selbst? Nicht nur unsere Wildheiten sind in Gefahr, sondern auch unsere Augen, unsere Ohren, unsere Nasen, unsere empfindliche Haut, unsere Lungen, die sich ausdehnen, unsere vielen Stränke, unsere Myriaden von Erdwissen, unsere Fähigkeiten und unsere Intelligenz, die in uns verankert ist, die uns die Möglichkeit gibt, uns dessen bewusst zu sein und die Schönheit zu sehen, die ewig unsere ist, die wirklich uns erlaubt, die Energie für das Leben zu finden. Das sind wir. Das ist nicht in Gefahr, wie die Regenwälder und die Korallenriffe und die frischen Bergwasser. Ich spreche nicht über den Körper, der wunderbar ist. Ich spreche über den Körper, der sich lebendig gestaltet und der sich etwas widmet. Unsere Spezies haben meiner Meinung nach den Pakt mit der Schöpfung gebrochen. Nicht so sehr dadurch, dass sie eine bewusste Wahl getroffen haben, sondern dass sie sich zu sehr in sich selbst verliebt haben mit ihrer eigenen Reiche der Schönheit und den erstaunlichen Kräften, mit Artefakten ihrer eigenen Art, mit der Technologie. Und das ist eine Obsession geworden mit ihnen selbst, in einer Weise, dass der Rest der Schöpfung dadurch leidet. Und wenn wir uns so scharf nach innen wenden, dann bringen wir dadurch Elend und Leid über andere. Das heißt, wir haben natürlich ein Leben akzeptiert, das von menschlichen Technologien und Techniken bestimmt wird, die uns desorientieren. Unsere Landschaften werden brutal verändert, so aber auch unsere Sensibilitäten und vielfachen Intelligenzen. Wir verlieren Perspektiven und werden unfähig, diese Begrenzungen und Gefahren unserer Erfindungen zu evaluieren und uns dessen bewusst zu sein. Ob wir reich oder arm sind, wir werden von unserer eigenen Menschlichkeit entfremdet. Eine Qualität, die nicht nur in der Beziehung mit anderen Menschen, sondern auch im Gegenteil mit der lebendigen Erde gewachsen ist. Das urbane Indien ist komplett getrennt von der sie umgebenden Landschaft, auf die sie aber angewiesen ist. Das heißt, die Städte schließen alles, was organisch ist. Die mittleren Schichten der Bevölkerung und die Slum-Bewohner haben wenig Zugang zu anderen Formen des Lebens. Ich glaube, dass diese Verfremdung auch von der Natur eine Rolle bei der Verschlechterung der Konditionen des emotionalen und physischen Gesundheit spielt, die wiederum Thema sind für die verschiedenen Arten von Beziehungen, der Zugehörigkeit, der Community, in der wir leben. Das heißt, es geht nicht nur um das Wohlergehen, das für uns wichtig ist, sondern auch die Transformation ist wichtig. Ich muss hinzufügen, dass die Gemeinschaften, die in natürlicheren Umweltformen noch leben, nicht immer sich um die Umwelt kümmern. Mehr und mehr ist es der lockende Ruf der Technologie und die Vorteile der Modernisierung, die die alten Lebensformen aus der Welt drängen. Und mehr erliegen die jungen Menschen den Versprechungen der Stadt. Sobald man sich entfremdet hat von dieser Welt, bricht die Welt auseinander. Man kann nicht zurückkehren, man kann nicht die intellektuellen oder psychologischen Stärken aufbringen, um mit diesen neuen Realitäten umzugehen. Die Desensibilisierung werden immer mehr verinnerlicht und führen zu schrecklichen neuen Problemen. Diese verschiedenen Communities haben verschiedene Arten, ihre Beziehungen mit der Erde und miteinander zu schärfen und zu vertiefen. Es geht nicht nur um Touristenabenteuer, die dazu führen, dass unsere Realitäten im Wald sich verändern. Auch Leute, die auf dem Land leben, können sich bewusster in eine Beziehung mit ihrem Land geben. Verschiedene Arten und Weisen, wie sie das, was sie haben, bewerten und fürsorglich sich darum kümmern, bevor es dann zu spät ist. Das ist etwas, was aus dem immensen Reichtum dessen kommt, was man hat. Das nicht zu wollen, was man tatsächlich nicht unbedingt braucht. Das heißt, wir müssen eine Verbindung schaffen. Wir müssen empfindungsfähig bleiben. Die Gesundheit und das Gleichgewicht unseres Wohlseins einer jeden Person ist untrennbar von der Gesundheit und dem Wohlbefinden des irdischen Terrains. Man kann nicht in die Domäne dieser Wildheit gehen, ohne gleichzeitig der Technologie zu entsagen, ganz offen und bewusst dessen, was es bedeutet. Es ist ein Irrtum der Globalisierung. Mit unseren Visionen einer gemeinsamen und vereinten Welt brauchen wir eben unsere Wurzeln in diesen lokal verankerten Beziehungen. Sonst werden wir von abstrakten Idealen hinweggezogen und werden Furchtbares erleben über die Zeit. Das heißt, während wir hier sitzen, in dieser letzten Stunde, ist unser Planet über 100.000 Kilometer im Weltraum gereist. Es gibt Kräfte, die dort tätig sind, in diesem Universum, in der Natur, im Leben, die wir fast nicht verstehen können. Und trotzdem, was wir tun können, ist das Vertrauen darauf zu haben, dass sie arbeiten, wenn wir sie nur arbeiten lassen. Das ist die Arbeit von Milliarden von Jahren, die vorhanden war, als wir noch gar nicht hier waren und diesen Planeten noch nicht zu eigen gemacht haben. Das bedeutet nicht, dass wir die Meister des Ganzen sind, sondern dass wir einfach Teil dieser Community des Lebens sind. Es ist noch nicht zu spät. Es ist Arbeit, die von uns allen hier getan wird, die unter Umständen auch von der Welle des menschlichen Fortschritts hinweggeschwemmt werden kann, von den Monstern, die wir uns selbst erschaffen haben. Aber selbst wenn wir in die Zukunft sehen könnten und den Beweis für diese Hoffnungslosigkeit haben, dann würde jede Person hier in diesem Raum trotzdem mit ihrer Arbeit und mit seiner Arbeit fortfahren. Warum? Weil es das Richtige ist, was wir tun müssen.